Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Geschwister hier vor Ort, in der Ferne, alle Geschwister in Christus, ich grüße euch. Bevor ich euch den Predigttext vorlese, wie die Bibel miteinander aufschlagen, will ich ein paar Grüße loswerden von Geschwistern, die ich letztes Wochenende besucht habe. Ich war im Norden Deutschland, bei Bielefeld, Detmold, da die Gegend, durfte einige Familien besuchen, mit denen Gemeinschaft haben, bei ihnen an den Tischen sitzen, essen, beten, das Wort Gottes mit denen lesen und einige Fragen beantworten. Und sie baten mich, wenn ich nach Hause komme, ich soll wirklich Grüße mitnehmen. Ein paar Geschwistern von euch habe ich das am Mittwoch schon ausgerichtet. Heute will ich dem Rest der Gemeinde diese Grüße mitteilen. Auch einen lieben Gruß von den Geschwistern aus dem Schwarzwald. Bei denen ist gestern Abend der Prediger ausgefallen und die haben mich gebeten einzuspringen. So war ich gestern Abend im Schwarzwald und die haben mich gebeten, bitte, bitte, nimm Grüße an die Gemeinde mit. Und das auch will ich tun und nicht vergessen, um meine Vergesslichkeit entgegenzuwirken. Ich nehme ganz, ganz liebe Grüße und jetzt bin ich frei davon, hat die Grüße euch weitergegeben. Ich möchte gern mit euch heute über einen Predigttext nachdenken, der nicht im ersten Johannesbrief steht. Ich glaube, spätestens jetzt ist jedem Einzelnen hier klar geworden, heute ist ein besonderer Gottesdienst, angefangen von dem herrlichen Gruß, zu dem man uns aufgerufen hat, bis zu den Liedern, bis zu allem Gezeigten und Gesprochenen. Wir gedenken heute, wir danken Jesus Christus für seine Auferstehung. Es ist ein ganz besonderer Tag, ein ganz besonderer Sonntag. Und aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, nicht in der Predigtreihe zum ersten Johannesbrief weiterzumachen, indem wir ja einige Tests machen, um zu prüfen, ob wir wirklich Kinder Gottes sind, damit wir Gewissheit bekommen, Freude in unserem Herzen haben, Gewissheit, dass wir Anteil an diesem herrlichen, ewigen Leben haben, das Jesus geschenkt hat. So, aber beim Vorbereiten zu dieser Predigtreihe bin ich auf einen Predigttext gestoßen, der mir aufs Neue herrlich geworden ist. Vor 20 Jahren habe ich sogar ein Lied mal darüber geschrieben. Das muss man nicht hören, aber ich habe es geschrieben, weil das mich wirklich sehr, sehr bewegt hat. Und als ich in der Vorbereitung zu dieser Predigtreihe über unsere Gewissheit des ewigen Lebens auf diesen Text neu gestoßen bin, der ist mir wieder so herrlich geworden und dachte ich, hätte ich das gewusst, als ich den Text geschrieben habe, was mir jetzt da groß geworden ist. Und über diesen Text will ich sprechen. Es ist ein bekannter Abschnitt, in dem Jesus Christus als unser guter Hirte vorgestellt wird. Und die Bibelkundigen wissen, das steht im Johannes Kapitel 10, in dem Jesus sich als der gute Hirte vorstellt. Und ich würde gerne über zwei Verse daraus predigen. Und wenn du sagst, aber warum, heute ist doch Ostern, ja genau deswegen. Da gibt es nämlich zwei Verse, die uns vielleicht einen neuen Zugang zu dem Ereignis, zu diesem Festtag, zu dieser guten Nachricht, dass Jesus lebt, uns geben und aufzeigen, warum Jesus unter anderem, neben vielen, vielen anderen Aspekten, warum Jesus auferstanden ist. Wenn ihr eure Bibel dabei haben wollt, habt und mit mir aufschlagen wollt, Johannes Kapitel 10, die Verse 17 und 18 möchte ich euch vorlesen. Wenn ich sie euch vorlese, darf ich euch nochmal bitten, mit mir aufzustehen. Ich würde gern das vorlesen und dann auch für die Predigt beten. Johannes Kapitel 10, Verse 17 und 18. Jesus sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Ich möchte beten. Jesus Christus, du gibst das Zeugnis, deine Schafe hören deine Stimme und sie folgen dir. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute du redest, dass du eine Stimme erschallen lässt durch den Geist unter uns, durch dein Wort. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du deinen Schafen die Augen öffnest, dass sie sehen, deinen Schafen die Ohren öffnest, dass sie hören können und verstehen, was du uns zu sagen hast. Über das Wunder des Evangeliums, über die Herrlichkeit des Evangeliums, über die Bedeutung deines Sterbens und deiner Auferstehung, Herr. Und das ist ein herrlicher, ein guter Text. Und ich, Herr, bin vor einer großen Herausforderung, heute in deinen Schafen auszulegen. Und ich bitte dich, Herr, gib nur die Fähigkeit, es zu hören, gib auch die Fähigkeit, es zu lehren und auszulegen. Jesus, in deinem Namen will ich es bitten. Amen. Ich weiß, es ist jetzt nicht ein klassischer Auferstehungstext, den man gewöhnlich an Ostern hört. Meistens ja so 1. Korinther 15 ist sehr beliebt und ist natürlich ein herrlicher Abschnitt über die Auferstehung. Johannes 20 haben wir gerade gehört. Aber wir haben hier einen Text und in einen ganz besonderen, außergewöhnlichen Kontext hineingestellt, in dem Jesus über seine Auferstehung redet und seine Auferstehung verheißt. Er sagt hier, dass er sein Leben gibt, er lässt sein Leben. Wenn er sagt, ich gebe mein Leben, ich lasse mein Leben, dann redet er von seinem Sterben. Und wenn er sagt, und ich nehme es wieder, dann redet er von seiner Auferstehung. Das ist der Text, der ebenfalls von der Auferstehung, von seinem Sterben und von seiner Auferstehung spricht. Interessant dabei ist, dass er sagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe mein Leben. Und das ist eine herrliche Wahrheit und ich denke, dass die meisten von uns darüber Klarheit haben, was es bedeutet. Jesus starb nicht, weil jemand ihn umgebracht hat. Ja, die Menschen, die Juden haben durch die Hand der Heiden, durch die Römer Jesus gekreuzigt. Sie haben ihn gehasst, sie haben ihn verfolgt und letztendlich ans Kreuz genagelt und sie schrien, kreuzige ihn. Wir wissen das. Wir wissen aber genauso, dass wenn Jesus nicht sterben wollte, niemand ihn hätte töten können. Wir wissen auch, dass der Vater den Sohn hingegeben hat. Lukas hat es uns am Karfreitag damit hineingenommen, dass der Vater seinen Sohn gegeben hat in den Tod für uns. Aber wenn Jesus gesagt hätte, nein, ich sterbe nicht, Vater, dies ist mir nicht wert, wäre nicht gestorben. Niemand hätte ihm das Leben nehmen können. Selbst wenn so sehr sie wollten, so sehr sie ihn gehasst haben und so sehr sie es auch versucht haben, niemand hätte ihm das Leben nehmen können. Also sagt er, dass darum liebt mich der Vater. Warum liebt mich der Vater, sagt Jesus, weil ich das freiwillig getan habe. Ich habe mein Leben freiwillig gegeben. Ich lasse mein Leben. Und dann sagt er, interessant, um es wiederzunehmen. Und da bin ich stutzig geworden. Jesus sagt, ich habe mein Leben gelassen, also ich bin gestorben. Warum? Und natürlich hört man, würde ich jetzt sagen, ja, um uns zu retten, um uns zu erlösen für unsere Sünden. Aber Jesus sagt hier, um es wiederzunehmen. Er starb, um es wiederzunehmen. Das war der Grund, zumindest in dieser Weise, wie er es uns hier sagt. Also, und wenn er sagt, um es wiederzunehmen, das heißt, um wieder aufzuerstehen. Um das Leben, denn ich gebe mein Leben in den Tod, das mache ich freiwillig, das mache ich meiner Souveränität. Und ich nehme auch in meiner Souveränität das Leben wieder. Also ich werde mein Leben geben, um es wiederzunehmen. Ich dachte an so viele Bibelstellen, ich dachte an die Apostelgeschichte, an den Römerbrief, wo es immer wieder von der Auferstehung Jesu die Rede ist. Und was heißt das? Wer hat den Jesus aus den Toten auferweckt? Wer hat ihm das Leben wieder gegeben? Und wir lesen, dass der Vater durch seinen Geist, durch den ewigen Geist, dass der Vater ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dann dachte ich, aber hier sagt Jesus, ich mache das. Nicht der Vater, er hat mich auch auferweckt, das hat er getan, aber in dem Kontext sagt Jesus, ich nehme das Leben wieder, nicht ich bekomme das Leben. Nein, nicht ich kriege es und dann sage ich, ich nehme, danke schön, sondern er sagt, ich habe die Vollmacht, das Leben zu geben, wann ich will, zu dem Zeitpunkt, wenn ich will, auf die Art und Weise, wie ich will, an dem Ort, wo ich will. Jesus gab sein Leben in einer Souveränität, in einer Vollmacht. Er starb zu dem Zeitpunkt, wo er sterben sollte, nicht zu dem Zeitpunkt, wie die Menschen es geplant haben. Die wollten eigentlich ihn ja nicht über den Fest kreuzigen. Das wollten sie nicht. Aber sie taten es trotzdem. Warum? Weil Jesus die Vollmacht hatte. Er wollte an diesem Tag sterben, weil dann die Passahlämmer geschlachtet worden waren. Und er, als das wahre Passahlamm, sagt, ich sterbe für euch. Er starb auf die Art und Weise, wie er wollte, nämlich am Kreuz ein Fluch, zum Fluch gemacht zu werden für uns. Das hat er sich ausgesucht. Alles zum Zeitpunkt, einen Ort, alles hat sich Jesus in seiner Vollmacht ausgesucht. Und genauso sagt er, habe ich auch Vollmacht, dieses Leben wieder zu nehmen. Das heißt, niemand gibt es mir. Ich nehme es mir. Wenn ich will, nehme ich es mir. Ich habe die Vollmacht, dieses Leben nicht nur zu geben, ich habe auch die Vollmacht, dieses Leben zu nehmen. Was sagt es über unseren Herrn? Wer ist er? Er ist der Herr über Leben und Tod. Er hat die Macht über Leben und Tod. Wenn er will, gibt er das Leben hin. Wenn er nimmt, nimmt er das Leben. Er ist absolut souverän über Leben und Tod. Letztendlich, wer ist er? Er ist der Schöpfer. Er ist Gott. Dieses Zeugnis gibt Jesus ab und sagt, dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Das ist das, was der Vater von mir wollte. Was wollte der Vater? Sterb und nimm das Leben. Gib dein Leben hin und nimm das Leben wieder. Das ist das Gebot, das der Vater ihm gegeben hat. Also redet Jesus hier von seinem Sterben, von seiner Auferstehung. Die Frage ist aber, was bedeutet das? Was bedeutet das, ich gebe mein Leben, um es zu nehmen? Und warum? Und für mich, ich weiß nicht, ob für euch auch, was hat es mit dem ganzen, mit dem Thema des guten Hirten zu tun? Weil er sagt das in einem Zusammenhang, der für uns ja nicht so klassisch Auferstehungstext ist, sondern er redet hier in einem Kontext, der uns den meisten, denke ich, von euch gut bekannt ist. Und dieser Zusammenhang ist ja dieses Zeugnis von Jesus, ich bin der gute Hirte. Und dann wissen wir, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. In diesem Zusammenhang spricht er über das Hingeben von seinem Leben und die Souveränität, dieses Leben wieder in Anspruch zu nehmen. Warum redet er davon? Und ich habe vor, euch das aus dem Zusammenhang zu erklären. Ein wirklich schwieriges Unterfangen. Ich habe gestern Abend geübt in der anderen Gemeinde. Und ich muss euch sagen, so von der Zeit habe ich ein bisschen versagt. So, ich habe auf der Rückfahrt überlegt, wie kann ich das kürzen? Wie kann ich das heute kürzer machen als gestern Abend bei der Gemeinde? So, ich bemühe mich. Der Abschnitt oder diese Verse sind erst einmal in dem engeren Zusammenhang von diesem Kapitel 10. Der Kapitel 10 beginnt wie Vers 1, könnt ihr gerne mit mir folgen, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. So beginnt dieser Abschnitt, der berühmte ab Kapitel 10, der gute Hirte Abschnitt. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, also betont etwas. Er sagt, jetzt hört zu, spitzt eure Ohren. Jetzt müsst ihr genau zuhören, es ist wichtig. Und dann wiederholt nochmal, es ist sehr wichtig, darum wahrlich, wahrlich. Das ist sehr, sehr wichtig. Zu wem redet er das? Er sagt, ich sage euch, wer sind diese euch? Wem sagt er das? Sagt es seinen Jüngern? Zu wem gibt er dieses Zeugnis oder erzählt diesen herrlichen Abschnitt, den wir sehr gut kennen, wer sollte es hören? Darf ich euch da ganz kurz hinführen? So wie so durch eine Galerie, ich führe euch ganz schnell hindurch und sage, guck mal rechts, guck mal links, guck mal da und ihr werft einen kleinen Blick auf ein paar Bilder, damit wir hier ankommen, damit wir verstehen, was hat Jesus dazu veranlasst, das zu sagen und vor allem, wem hat es Jesus gesagt? Johannes beginnt dieses Evangelium und in diesem Evangelium bekommen wir dieses herrliche Zeugnis, dass der ewige Gott und das ewige Wort Mensch wird, Fleisch wird. Dieses herrliche Bekenntnis und das Wort wurde Fleisch und wohnte uns. Und diese ganze Dramatik ist ja die, dass der ewige Gott, der Schöpfergott, der das Wort sprach und alles durch dieses Wort wurde, er kam in diese Welt und niemand konnte es fassen. Und niemand konnte es erfassen und niemand konnte es annehmen. Das heißt, das Wort wohnt unter ihnen, das Wort Gottes. Und sie sehen das Wort und sie hören das Wort, aber niemand versteht es. Niemand erkennt es. Niemand begreift, dass Gott unter ihnen ist. Sie sehen einen Mann, sie sehen einen Menschen. So, das ist die ganze Dramatik. Und Johannes Evangelium führt uns damit hinein und sagt, dass weil ihn niemand hören kann, weil ihn niemand sehen kann, auch niemand an ihn glauben kann und auch niemand ihm glauben wird. Es sei denn, man wird von Gott vom Neuen geboren. Und das ist dieses herrliche Zeugnis. Es gibt doch ein paar, nicht alle. Er kommt in das Seine erkennt ihn nicht. Aber es gibt ein paar, die werden ihn erkennen. Ja, sie werden ihn sogar annehmen. Ja, sie werden ihm sogar folgen und an ihn glauben. Und wer sind die? Und das Johannesevangelium sagt, das sind die, die von Gott eine neue Geburt erleben. Und so führt uns das Johannesevangelium weiter und behandelt diese Frage bei Nikodemus. Nikodemus stellt die Frage, wie soll das Ganze passieren? Jesus erklärt und sagt, Gott muss es schenken. Und zwar wie? Durch den Geist. Es ist keine natürliche Wiedergeburt, es ist keine fleischliche Angelegenheit, es ist eine geistliche Angelegenheit. Wenn Gott das nicht schenkt, wenn Gott eine Wiedergeburt durch seinen Geist nicht schenkt, wird niemand dieses Wort sehen, wird niemand dieses Wort erkennen und auch niemand wird hineingehen in das, was er zu bieten hat, nämlich das ewige Leben. Diese Frage wirft viel Unruhe auf, auch bei den Juden, und sie ärgern sich darüber, weil es ihnen natürlich jegliche Machbarkeit entzieht, jegliche eigene Leistung. Sie regen sich darüber auf und Jesus erklärt das und vertieft das und sagt, als sie dann fragen, ja, was sollen wir tun? Jesus sagt, ihr könnt nichts tun, der Vater muss es tun. Aber wenn der Vater es tut, wird er ziehen, er wird lehren und dann werdet ihr zu mir kommen und dann werdet ihr ewiges Leben bekommen. Der Vater muss es an euch wirken. Ihr könnt dazu nichts beitragen. Der Vater muss es tun. Wir verstehen das, was es in den Menschen auslöst. Welcher Mensch hört das gerne? Eigentlich müssen doch alle jubilieren und dankbar sein, wenn man sagt, du musst nichts tun. Wirklich? Ja. Es passiert das Gegenteil. Alle regen sich auf, wie nichts tun. Ich muss doch etwas tun können. Das ist so, das widerspricht dem menschlichen Fleisch. Er will etwas tun. Er will es in seine eigene Hand haben. Also führt Jesus hin und redet ihnen und sagt, Gott muss es tun. Wenn Gott nichts tut, wenn ihr nicht aus Gott seid, ihr werdet es nicht hören können. Ihr werdet es nicht verstehen können. Die Juden regen sich sehr, sehr auf. Jetzt springt mit mir ins Kapitel 8 geschwind. Und schlagt mit mir Vers 43 auf. Ich lese das euch kurz vor. Kapitel 8, Vers 43. Jesus sagt, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Jesus redet zu ihnen, er erzählt all die Gleichnisse, er macht das alles bekannt, er erklärt es ihnen, geht mit ihnen den Weg und sie hören nicht und sie verstehen nicht, im Gegenteil, sie hassen ihn, die schmieden Pläne, ihn umzubringen. Und dann sagt er, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Liebe Geschwister, darüber denke ich viel nach und das ist etwas, was für mich ja besonders ist. Guck mal, ich stehe heute hier, versuche euch das Wort Gottes zu erklären. Ich, Hansels Willi, mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen, einigermaßen deutsche Sprache gelernt, bin froh, wenn ich hier alle Artikel einigermaßen gut sage und beim Fehlern die richtigen anschaue, die mir das bestätigen oder eben nicht. So, ich bemühe mich wirklich, das Wort Gottes zu erklären und hoffe, ich kann es euch gut erklären, damit ihr das auch richtig hört. Weil wenn ihr es falsch hört, könnt ihr auch nicht glauben. Jetzt ist das Wort Gottes Fleisch. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Wort etwas Falsches sagt? Könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Wort etwas erklärt, wo man sagt, du erklärst mal besser. Da hast du heute nicht gut gepredigt, die Erklärung war nicht gut, das Beispiel war nicht gut und die Gliederung war nicht gut und. Da ist das Fleisch gewordene Wort. Es kann nichts Perfekteres gegeben haben, als direkt aus dem Munde Gottes, seines Sohnes, die Wahrheit zu hören. Kann man etwas falsch dann verstehen? Es gibt da nichts Falsches. Könnt ihr mir folgen? Da ist jetzt jemand da, er macht keine Fehler, er sagt alles richtig und habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, was würde passieren, wenn Jesus heute hier stehen würde und predigen? Das wäre schon gewaltig, gell? Würdet ihr sagen, oh Jesus, keine gute Predigt? Das verstehe ich gar nicht. Also da bin ich nicht deiner Meinung. Also so sehe ich das nicht. Also ich wurde anders gelehrt. Da ist der Sohn Gottes vom Vater gekommen. Das Wort wird Fleisch. Dieses Wort hören sie. Was passiert bei ihnen? Sie regen sich darüber auf und hören es nicht. Wie kann es sein? Lag es an der Rhetorik? Lag es an der Präsentation? Lag es am Inhalt? Definitiv nicht. Woran lag es? Lest mir mit mir, was sagt Jesus? Vers 43 nochmal. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Jetzt erklärt es. Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Das ist das Problem. Das Wort ist Wahrheit. Das Wort ist Kraft. Das Wort ist absolut, aber ihr seid einfach nicht in der Lage, es zu hören. Warum sind sie nicht in der Lage? Vers 44, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Als ich das gestern gesagt habe, sind einige schon sehr erschrocken gewesen. Ja. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Das ist der Grund. Das heißt, ihr seid nicht aus Gott. Ihr seid aus dem Vater in den Teufel. Darum könnt ihr mein Wort nicht hören. Das Problem ist, ihr habt nicht das Leben Gottes. Jetzt Vers 47 sagt Jesus, was es braucht, um ihn verstehen zu können. Vers 47 heißt, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das ist der entscheidende Unterschied. Entweder ist man aus Gott, von Gott geboren, durch den Geist gezeugt, hat die Wiedergeburt erlebt, dann ist man in der Lage. Wenn man es aber nicht ist, kann man es nicht verstehen. Man kann sich anstrengen, man kann die beste Predigt hören, die besten Argumente, den leidenschaftlichsten Prediger haben. Es wird nichts bringen, wenn man nicht von Gott geboren wird. Das ist das Entscheidende. Ihr müsst aus Gott sein. Jesus sagt, ich wundere mich nicht, ich komme zu euch, ihr nehmt mich nicht an. Das ist natürlich. Ihr seid nicht aus Gott. Denn wenn ihr aus Gott wäret, würdet ihr mir glauben. Ihr würdet mich hören, ihr würdet mir nachfolgen. Um das zu illustrieren, Kapitel 9. Ich bin schon fast bei Kapitel 10. Kapitel 9. Um das zu illustrieren, haben wir einen langen Bericht über ein Wunder, ein außergewöhnliches Wunder, dass ein von Geburt blind Geborener sehend wird. Jesus heilt ihn. Verstehen wir jetzt, warum er an diesem Punkt kommt? Wenn jemand schlechte Augen hat, wie ich jetzt gerade so, ja, ich habe extra heute keine Brille angezogen, damit ich nicht immer hin und her. Jetzt können wir sagen, jetzt kann ich Sehschule hingehen, tropfen und hoffen und machen und trainieren vielleicht. Man kann einigermaßen, man könnte was tun, Operation und lasern lassen. Es gibt viele Möglichkeiten, nicht damals, aber heute. So. Aber wer kann, wenn jemand von Geburt an blind zur Welt kommt, das heißt, da gibt es keine Sehnerven, gibt es gar nichts, wer kann dann es reparieren? Wer kann zur Welt kommen und sagen, oh Mann, blöd, ich kann nicht sehen. Na gut, jetzt, was kann ich tun, um zu sehen? Und dann beginnt er bestimmte Dinge, Übungen zu machen. Er kann tun und machen, was er will. Er wird niemals sehen können, oder? Jetzt kommt Jesus und schenkt einem, der aus sich heraus nicht sehen kann, auf einmal die Vollmacht, die Kraft und eine neue Sicht. Er schenkt ihm Licht. Das heißt, er gibt ihm ein neues Leben letztendlich. Und auf einmal kann dieser sehen. Und alle, was passiert drumherum? Als sie dieses Wunder sehen, ein wirklich messianisches Wunder, ein Beweis der Göttlichkeit Jesu. Da ist der Schöpfer am Werk. Er spricht und dann geschehen Dinge. Das Wort, das damals gesprochen hat und das Universum erschaffen wurde und die Menschheit erschaffen wurde und die Erde erschaffen wurde, es spricht und es geschieht. Dieses Wunder. Was machen die um ihn herum? Die schriftgelehrten Pharisäer, die meinen, sie haben die Erkenntnis. Sie sagen, der ist besessen. Sie sagen, das ist nicht von Gott. Warum? Weil Jesus es am Sabbat getan hat. Und für sie ist, der kann nicht von Gott sein, er bricht doch das Gesetz. Vielleicht wisst ihr, was hat Jesus gemacht? Er hat auf den Boden gespuckt und hat mit der Spucke und mit der Erde Lehm gemacht und hat gesagt, und hat das auf die Augen, dem blinden Augen gesagt, geh und wasch dich. Warum hat das Jesus gemacht? In den Augen der Juden hat er gearbeitet. Er hat nämlich Lehm gemacht. Und das war für sie sofort ein Anschluss. Es kann nicht von Gott sein, weil er hat gearbeitet. Er hat ein paar Ziegelsteine ihm auf die Augen geklebt. Ja. Also darf man nicht, er kann nicht von Gott sein. Die waren fest davon überzeugt, sie wissen, was von Gott ist und was Gerechtigkeit ist. Er weiß es nicht, weil er tut diese Dinge. Jetzt sind sie alle da und wollen wissen, wie hat das getan. Dieser Mann wird verhört, die Eltern werden verhört. Ich kürze es ab, damit es eben nicht so lang wird wie gestern. Die Eltern werden verhört und dann kommt es zu so einem herrlichen Showdown. Der steht vor ihnen und die sagen, wie passiert es? Und er sagt, soll ich euch nochmal erzählen, wollt ihr auch seine Jünger werden? Und die, wow, was bildest du dir ein? Und er sagt, Leute, überlegt doch mal logisch. Wer von den Menschen kann so ein Wunder tun wie ich? Das an mir getan wurde, wie er, Entschuldigung. Und es ist offensichtlich, niemand kann es. Wie kann er nicht von Gott sein, wenn er sowas macht? Er kann ja nicht anders als von Gott sein. Nur der von Gott kommt, könnte so ein Wunder tun. Denkt doch mal nach, sagt er. Dann belehrt dieser Mann, der Blinde, der Ungebildete, der sein Leben lang nie gelesen hat, übrigens das Gesetz nicht studiert hat, belehrt er sie, dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes sein muss. Allein nur von der Logik. Und was sagen sie? Ich lese euch das Kapitel 9, Vers 33. Wenn diese nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Du willst uns belehren? Raus mit dir. Wo warfen sie hinaus? Aus der Synagoge. Aus ihrer Gemeinschaft. Er war ein Ausgeschlossener. Warum? Weil er es gewagt hatte, sie zu belehren und sagen, Jesus ist der Messias. Jetzt passiert Folgendes. Wir sind ganz nah am Kapitel 10, Vers 35. Schaut mal. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Oh, wie gut. Jesus weiß. Er weiß, was mit ihm passiert ist. Er hört das und dann. Und als er ihn fand, auch das ist gut, oder? Er sucht ihn. Er macht sich auf die Suche. Solche sucht er. Die Hinausgeworfenen, die Geschmähten, die Verleugneten. Er geht und sucht ihn. Er fand ihn und spricht zu ihm. Glaubst du an den Sohn des Menschen? Interessant, oder? Er geht nicht zu ihm und sagt, ach du armer Kerle, geh nie wieder Synagogen besuchen. Er sagt, glaubst du an den Sohn des Menschen? Fragt ihn. Und dann sagt er, dieser jetzt Sehende, er sprach zu ihm, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Ja, wer ist es? Sag mir, wer ist der Sohn des Menschen? An wen soll ich glauben? Er sagt, Jesus spricht zu mir, du hast ihn gesehen. Interessant, du hast ihn gesehen. Übrigens, ich habe dir dafür die Augen geöffnet. Du hast ihn gesehen und der ist es, der mit dir redet. Gewaltig, oder? Schau mal, wie Jesus mit ihm redet. Er sagt, hey, ich stehe vor dir. Was macht dieser Mann? Schaut mal mit mir hin. Er aber sprach, ich glaube, Herr. Was für ein Wunder. Er glaubt. Und dann passiert Folgendes. Und er warf sich vor ihm nieder. Ich glaube, dass du es bist. Jetzt, Vers 39. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die, die nicht sehen, das ist jetzt eher er, sehen. Und die Sehenden, das sind die schriftgelehrten Pharisäer, blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Willst du behaupten, wir sind blind? Zu wem redet Jesus? Er hört die schriftgelehrten Pharisäer ihn fragen, sagen, willst du sagen, wir wissen nicht, wer der Sohn des Menschen ist? Willst du behaupten, wir haben kein Licht, keine Erkenntnis, kein Verständnis? Jesus sagt ganz genau, ihr habt es nicht. Vers 41, Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Was ist ihr Problem? Sie sagen, wir verstehen, wir haben Erkenntnis. Aber sie sehen nicht, wer Jesus Christus ist. Ich sage, weil ihr nicht eingesteht, dass ihr blind wart oder seid, weil ihr nicht bekennt, weil ihr nicht fragt, wer ist der Sohn des Menschen? An wen soll ich glauben? Weil ihr in eurer Arroganz sagt, wir wissen, sagt, bleibt eure Sünde. Liebe Geschwister, das ist der Kontext. Und dann, Kapitel 10, Vers 1, ist nicht ein neuer Abschnitt. Zu wem redet Jesus und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Zu wem? Zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Zu wem? Zu denen, die nicht hören. Zu denen, die nicht sehen. Er redet es nicht zu diesem jungen Mann oder zu dem Mann, der jetzt sehend ist. Er redet es auch nicht zu seinen Jüngern. Er redet es nicht in erster Linie zu uns. Er redet zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, die behaupten zu sehen. Die behaupten zu verstehen. Und jetzt erklärt er, nochmal das Ganze in einem Bild. Wer sieht, wer hört, wer folgt, wer glaubt und wer nicht. Das ist das Bild des guten Hirten. Das ist eine tiefe, tiefe Illustration des Rettungshandeln Jesus an uns. Es ist voller Theologie. Im Prinzip eine Zusammenfassung, ich sage es fast bei jedem Text, eine kompakte Zusammenfassung des ganzen Ratschlusses Gottes. In der verbleibenden Zeit will ich euch jetzt durch diese Verse durchführen. Wir haben 5 Abschnitte. In Kapitel 10, das ist der Abschnitt, Kapitel 10, Verse 1 bis 42. Und wir haben 5 Abschnitte. Wir haben zuerst ein Bild. Jesus redet in einem Gleichnis. Er illustriert etwas. Dann gibt es eine Reaktion. Die haben es immer noch nicht verstanden. Dann erklärt Jesus dieses Gleichnis. Das ist dann bis Vers 7 bis 21. Ich werde nach und nach mit euch durchgehen. Er erklärt es. Und nachdem er es erklärt hat, verstehen sie es immer noch nicht. Und dann wendet Jesus dieses Gleichnis an in einer konkreten Situation. Er zeigt, welche Folgen hat das, diese Wahrheit. Und als letztes zeigt er die Reaktion von den Schriftgelehrten Pharisäern, was sie dann am Ende mit Jesus tun, nachdem sie das alles gehört haben. Haben sie es verstanden? Haben sie es angenommen? Das ist so das Gleichnis von dem guten Hirten. Wir lieben dieses gute Gleichnis, aber ich hoffe, dass das jetzt vielleicht noch ein paar Perlen dazukommen. Und vor allem, warum hat Jesus in diesem Zusammenhang davon gesprochen, ich lasse mein Leben, nein, brauche ich nicht. Ja. Ah, für dich. Entschuldigung. Nein, brauchst nicht. Sei ohne Wasser. Also, schauen wir uns erstmal das Bild miteinander an. Ich habe vorhin euch das vorgelesen. Die Verse 1 bis 6 ist ein Bild. Im Vers 6 heißt, diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen. Es ist eine Bildrede. Ich werde es nicht nochmal vorlesen. Aber ich gehe es mit euch durch. Als ich vorhin vorgelesen habe und dieses Bild gehört habe, war es alles klar? War eine schöne Bildrede? Eigentlich nicht kompliziert, oder? Da ist die Rede von einem Hof, von einem, sagt man das so, ein Gatter oder Gehege, in dem Schafe gesammelt werden. In dem Kontext, in der Zeit, zu der Zeit Jesu, ein nichts Ungewöhnliches. In jeder Stadt gab es so, meistens vor den Toren der Stadt gab es so ein großes Gehege. Und wenn die Schafhirten zurückkamen mit ihren Schafen, dann haben sie das über Nacht in dieses Gehege geführt. Und dann durften sie auch mal ein bisschen schlafen. Also führten sie in dieses Gehege sie hinein. Und dann wurde ein Türwächter dahingestellt. Der hat aufgepasst. Es gab ein Tor, es gab ein Eingang da hinein. Und so gab es einen Türwächter, der dann da stand und aufgepasst hat, dass niemand reinkommt und die Schafe klaut. Ist verständlich. So, das ist das Bild, das Jesus erzählt. Also sagt er, und dann kam der Hirte und morgens wieder aufgestanden, ist hingegangen und hat gesagt, meine Schafe, los geht's, ab geht's auf die Weide. Und dann hat er sie gerufen und die Schafe kommen da heraus und folgen ihm und dann führt er sie auf grüne Aue und zum frischen Wasser. Eigentlich kein schwieriges Bild, oder? Nichts, wo wir sagen können, Mensch, was meint er? Und trotzdem erzählt Jesus eigentlich dieses einfache Bild. Und die stehen da, die Licht haben, die Verständnis haben und sie begreifen nicht, was er dazu sagen hat. Was will er eigentlich damit ausdrücken? Lass mich ganz kurz dieses Bild mit euch anschauen. Zuerst, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. So, wer versucht, nicht den rechtmäßigen, den offiziellen, den bestätigten Weg zu den Schafen zu gehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Dem gehören die Schafe nicht. Warum versuchen Diebe und Räuber anderswo über den Zaun zu klettern und die Schafe an sich zu reißen? Warum? Denn wenn sie an das Tor kommen würden, was macht der Torhüter? Sagt, komm, Schnitt rein. Ja. Das gehört dir nicht, die Schafe gehören nicht. Darum steht auch der Türhüter da und er weiß ganz genau, wem die Schafe gehören, wem die Schafe nicht gehören. Also es kann keiner kann durch dieses Tor hineingehen, wenn nicht rechtmäßig der Besitzer der Schafe ist. Das ist wichtig. Keiner kommt da rein. Der Torhüter hat die Aufgabe, aufzupassen. Kein falscher Hirte wird durch dieses Tor hineingehen und Anspruch an den Schafen erheben können und sich irgendwelche nehmen. Es sei denn, sie steigen anderswo hinein. Das heißt, auf einem nicht legitimierten, auf einem nicht rechtfertigten, auf einem nicht bestätigten, auf einem nicht offiziellen Weg werden die falschen Hirten da einsteigen und versuchen, sich ein paar Schafe zu krallen. Ja, das ist, was Jesus sagt, dieses Bild. Und er sagt, achtet darauf, wer durch das Tor hineingeht, das Bild ist klar, das ist der echte Hirte. Das ist der Hirte der Schafe. Er muss nicht einsteigen. Warum? Er kommt und der Torhüter sagt, ja, das sind ja deine. Du hast ja sie reingeführt, also darfst du sie rausholen. Ich kenne dich. Also du darfst. Und so holt er seine Schafe und ruft. Was macht er dann? So herrlich. Da steht also ein Torhüter, merkt euch das. Und wenn der Torhüter das Tor nicht aufmacht, geht weder der Hirte hinein, noch gehen Schafe heraus. Sehr wichtig. Der Torhüter spielt ja eine wichtige Rolle. Der fällt so ein bisschen hinten links runter. So, man bleibt dann bei, ein Bild, aber das ist wichtig. Es gibt einen Torhüter, der darauf Acht gibt, dass alles rechtmäßig abläuft. Dann aber, wenn es rechtmäßig abläuft, also wenn dieser Hirte, der wahre Hirte kommt, dann sagt Vers 3, diesem öffnet der Torhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Herrlich, oder? Also kommt der Hirte rein und der Torhüter sagt, du darfst, sie gehören an dir. Und was macht er? Jetzt ist das in diesem Gehege, gibt so viele Schafe, ganz viele Schafe, aber nicht alle Schafe gehören ihm. Also, was macht der Hirte? Er beginnt, sie zu rufen. Und wie macht er das? Er ruft sie bei ihrem Namen. Ich weiß, dass ihr in Christus euch die Bibelstellen schon klingeln. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, richtig? So. Das heißt, was bedeutet das? Erstens, der Hirte beginnt zu rufen. Er spricht. Er sagt, meine Schafe zu mir. Und dann, ja, wer ist dein Schaf? Ja, wer? Ich auch. Und sagt, Hertha, du auch. Sigrid, du auch. Nicht, dass es nur weibliche Schafe gibt, gell? Peter, Hans, auch du. Nicht nur, dass es Deutsch, auch Russland ist Deutsch. Kommt. Er ruft sie mit Namen und sie hören ihren Namen. Das heißt, er kennt sie. Er weiß ganz genau, wer ist in diesem Gehege mein Schaf und wer ist in diesem Gehege nicht mein Schaf. Das ist wichtig. Wer hört seine Stimme? Warum hört ihr meine Stimme nicht? Ihr seid nicht von Gott. Meine Schafe hören meine Stimme. Darum redet er und sagt das. Und er ruft sie bei Namen. Und welche Schafe? Nicht einfach Schafe. Sondern er ruft welche Schafe? Die eigenen. In dem Hof sind viele, aber er ruft die seinen. Er weiß ganz genau, wem welches jedes einzelne Schaf diesem Hirten gehört. Und er, glaubt ihr, er steht so, boah, das dauert aber lang. Jetzt so bei 20 Schafen, jetzt ist genug, ihr bleibt halt drin. Sagt Tür wieder zu, geh mit denen. Nein, er steht da, schaut mal, es heißt Vers 4. Wenn er, und er ruft, ich muss mal kurz Vers 3, und er ruft diese Schafe mit Namen und führt sie heraus. Das ist seine Aufgabe. Er hat die Aufgabe, aus diesem Hof sie herauszuführen. Das ist wichtig, die müssen raus da. Und dann, was macht er danach? Das ist wichtig. Das hat übrigens schon ein kleiner bisschen voraus, es hat was mit dem Grund der Auferstehung zu tun. Wenn er die eigenen Schafe, alle, nicht ein paar, alle, wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, wenn er es getan hat, das heißt, wenn er sie da rausgeführt hat, und zwar jeden Einzelnen, der ihm gehört, was macht er dann? Geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Er wird jedes einzelne Schaf, führt dieser Hirte heraus, jedes einzelne, das ihm gehört. Und er wird alle die da rausbringen. Und dann aber, was macht er? Er sagt nicht, und los geht's. Sucht einen Platz. Hier ist die Weide. Er sagt nicht, jeder wie er will. Mal schauen, wir treffen uns heute Abend wieder hier. Mal gucken, wie viel durchkommen. Mal gucken, wie viel zurückfinden. Wir wissen, dass die Schafe nicht das beste Orientierungssinn haben. So zwei Kilometer, nicht mal, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich habe es mal gelesen. Es ist nicht viel, der Radius ist sehr klein. Überschreiten Sie diese Grenze, die finden nie wieder zurück. Sie laufen überall rum und nur nicht nach Hause. Das sind Schafe. Ich habe die Tage witzigerweise, ich weiß nicht, ob witzig, 20 Minuten lang ging das Video, habe ich angeschaut, wie ein Schaf versucht hatte aufzustehen. Es lag auf dem Rücken und hat rumgestrampelt. Und der Hirte wollte das zeigen, wie man ein umgekipptes Schaf wieder auf die Beine bekommt. 20 Minuten lang. Und wenn der Hirte nichts gemacht hätte, dann hat es wieder hingeblickt. Bumm, wieder zurückgefallen. Wieder zurück. Wenn der Hirte es nicht wieder auf die Beine stellt, es liegt da und stirbt übrigens. Ich denke immer wieder, Jesus, danke, dass du dieses Bild für uns verwendest, dass du gerade die Schafe ausgesucht hast, als Bild für deine Gemeinde. Das ist das Bild. Jetzt ist aber, er schiebt sie nicht an und sagt, jetzt geht und kommt mal an. Er geht ihnen voraus. Warum? Wissen die Schafe, wo sie hin müssen? Wissen sie, wo frische Weide ist? Wissen sie, wo frisches Wasser ist? Wissen sie, wie sie ins Gehege wieder zu kommen? Die haben keine Ahnung. Wenn der Hirte nicht vorausgeht und immer wieder sagt, Hier bin ich. Folgt mir. Hertha, wieder in die Reihe. Meistens Willi. Willi, nicht abschweifen. Willi, nicht weglaufen. Komm wieder zurück. Der Hirte lässt immer wieder seine Stimme erschallen. Warum? Weil die Schafe diese Stimme kennen. Und dann, wenn sie nicht wissen, ja, wohin soll ich gehen? Ah, da ist der Hirte. Und sie folgen ihm. Ein Schaf eines Hirten. Wisst ihr, was das macht? Es folgt seinem Hirten. Das macht es, weil er diese Stimme kennt. Aber wenn jetzt passiert Folgendes, Vers 5, und wir sind fertig mit dem Bild. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen. Interessant. Jesus sagt, meine Schafe werden den Fremden, die Diebe und die Räuber, die dann quer eingestiegen sind, sie werden ihnen nicht folgen. Warum werden sie nicht folgen? Hier heißt das, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Wer folgt den Fremden? Wer läuft überall hinterher? Da ist ein Hirte, der sagt, hey, komm zu mir. Und da ist ein anderer, der sagt, komm zu mir. Der andere sagt, ich helfe dir, ich führe dich. Und die Schafe laufen von da, mal da. Und dann denken, vielleicht gibt es da Weide. Dann denken sie, vielleicht gibt es da Wasser. Und die rennen hin und her von einem dieser Hirten zu dem anderen. Und bei den Hirten geht es nur um etwas anderes, als ihnen zu helfen. Ja? Und Jesus sagt, warum laufen sie nur so rum? Weil sie meine Stimme nicht kennen. Denn wenn man meine Stimme kennt, würde das Schaf sagen, hä? Wenn einer mich ruft, nee, das klingt nicht so wie mein Hirte. Und dann kommt ein anderer Hirte, ruft auch und er sagt, nein, so klingt mein Hirte auch nicht. Wenn die Schafe Jesus, das ist noch ein Bild, ihr wisst noch nicht, dass es Jesus ist, gell? Ja, die Schafe von diesem Hirten, sie kennen ganz genau den Hirten. Die kennen seine Stimme gut. Und wenn er redet, wissen sie ganz genau, das ist er. Und wenn ein anderer redet, wissen sie ganz genau, das ist er nicht. Sie sind in der Lage, den wahren Hirten von den falschen Hirten zu unterscheiden. Weil sie seine Stimme hören können. Warum können sie seine Stimme hören? Wie kommt es dazu? Haben sie so gut trainiert? Haben sie die Schafe ausgerechnet, die gute Ohren? Weil sie ihm gehören. Weil sie von oben sind, weil sie von Gott sind. Wer hat ihnen diese Ohren gegeben, dass sie hören können? Da sind die Schafe. Das ist das Bild. Ein gutes Bild, oder? Ich denke eigentlich, wer ein Schaf Jesu ist, hat schon sich selbst und Jesus darin erkannt und denkt, boah, schön, wunderbar. Also dieser Hirte kennt mich nicht nur, er kennt mich mit Namen, er wird mich rausführen, das heißt, retten, aber er wird mich nicht nur rausführen und retten, er wird mich auch ans Ziel bringen. Warum? Weil er diesen Weg komplett durchgehen wird und mich ans Ziel bringen wird. Ich werde ihm folgen. Und wenn ich ihm folge, komme ich sicher an. Ich muss nur ihm folgen. Nur das muss ich tun. In ihm bleiben, in seinem Wort bleiben, sein Wort hören und seinem Wort gehorchen und dann komme ich an. Eine herrliche Lektion, oder? Wenn du es verstanden hast, glückselig bist du, dann gehörst du zu den Schafen. Und nicht, weil ich es gut erklärt habe, denn das habe ich wahrscheinlich nicht, weil dir Ohren gegeben sind. Aber schaut mal, was für eine Reaktion kommt. Vers 6. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen. Sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Sie haben es nicht verstanden. Die haben es nicht begriffen. Also setzt Jesus nochmal an. Jetzt redet er nicht mehr in Bildreden. Jetzt redet er klar. Jetzt redet er deutlich. Jetzt kommt eine Erklärung. Verse 7 bis Vers 21 ist eine Erklärung Jesu. Seine Erklärung. Liebe Geschwister, ich sage es jetzt nochmal. Das ist jetzt nicht meine Erklärung. Das ist seine Erklärung. Das heißt, wer das, was jetzt Jesus erklärt, verwirft, verwirft den Hirten und kann seine Stimme nicht hören. Jetzt gucken wir, was Jesus sagt. Er erklärt dieses Bild. Es ist jetzt kein neuer Gedankengang, kein neuer Abschnitt. Er erklärt jetzt dieses Bild. Jetzt sagt er Folgendes, Vers 7. Jesus sprach nun wieder zu ihnen. Also redet er wieder zu ihnen. Es sind immer noch die schriftgelehrten Pharisäer, die behaupten zu sehen und nicht sehen können. Wahrlich, wahrlich, wiederholt nochmal. Das heißt, das gleiche Abschnitt nochmal. Hört bitte genau zu. Absolute Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Ich bin die Tür der Schafe. Er beginnt und sagt nicht erstmal, ich bin der gute Hirte, sondern erstmal, diese Tür, das bin ich. Das heißt, aus diesem Gehege da, aus diesem Hof, kann man nur rauskommen durch mich. Ihr könnt nur durch mich daraus. Ihr könnt nur durch mich hinein und ihr könnt nur durch mich heraus. Ich bin die Tür. Was ist diese Tür, auf die dieser Türhüter so aufpasst? Nochmal, das ist der rechtmäßige Weg zu den Schafen. Alles andere sind Diebe. Was ist der rechtmäßige Weg? Das ist der Weg, den der Vater der Torhüter, meine Erklärung, der Vater der Torhüter bestimmt hat, wie man und wer zu den Schafen hinein darf und sie rettend, sie herausführt. Das ist, was der Vater sagt. Das ist die Tür. Dieser Weg, diese Tür wurde verheißen von Anfang an vom Vater. Er hat zum Beispiel gesagt, ihr seid alles falsche Hirten, ich werde einen Hirten schicken, er wird meine Schafe weiden, retten, pflegen, schützen. Der wahre Hirte kommt. Der Vater hat den Weg vorbereitet, der Vater hat den Weg verheißen, der Vater hat den Weg erklärt und hat gesagt, wenn dieser kommen wird, der wird der Hirte sein. Auf ihn müsst ihr hören. Nur er wird euch retten können. Der Vater hat den Weg der Rettung der Schafe vorgezeichnet. Das heißt, er hat Christus, die Errettung in Jesus, allein aus Glauben und nicht aus Werken, vorher verkündigt. Und deswegen sagt Jesus, ich bin diese Tür. Und der Vater sorgt dafür und passt darauf auf, dass niemand anderes da hineingeht, als nur der, den der Vater bestimmt hat. Er gibt Acht, er sorgt dafür. Das heißt, wenn jemand kommt, und zwar nicht in Jesus, um nicht ihn zu verkündigen, um nicht durch ihn zu gehen, er kommt nicht rein, der Vater wird wehren und das nicht erlauben. Also Jesus beginnt und sagt, also, ich bin die Tür. Man kann nur da rein und man kann nur da raus. Das ist das Erste. Jetzt schaut mal, was er dann weiter sagt. Ich bin die Tür der Schafe. Alle, die von mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Jetzt erklärt er. Alle von mir gekommen. Er sagt, ich habe den einzigen Zugang da rein. Alles andere, jeder andere, der gekommen ist, ist nicht der von dem Vater bestimmte Weg. Ist nicht von Vater bestätigt. Was hat der Vater immer und immer wieder getan? Er hat gesagt, schaut mal, das ist der Wahre. Er hat bestätigt durch Zeichen und Wunder. Jesus sagt, guck doch die Werke, die ich tue. Schaut, der Vater hat das doch bestätigt. Wieso glaubt ihr nicht, dass ich bin? Wieso glaubt ihr es nicht? Jesus sagt also, alle anderen, die kommen, kommen nicht auf diesen Weg. Es gibt nur einen Weg der Rettung. Und der ist in diesem einen verheißen, in einem Gesalbten. Jeder andere, der kommt, der quer einsteigt, er kommt nicht auf dem verheißenen Weg. Darum darf er da auch nicht hinein. Sondern, schaut mal, ich lese weiter, Vers 9, Jesus wiederholt. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Boah, was für herrliche Worte. Ich bin diese Tür, sagt er. Und jetzt sagt er, wer durch mich hineingeht, jetzt redet er nicht von den falschen Hirten und falschen und Räubern, die nicht im Namen Jesu kommen, sondern in ihren eigenen Vorstellungen daherkommen, auf ihrem eigenen Wegen kommen, ihre eigene Gerechtigkeit, ihre eigene Rechtfertigung Gottes suchen und nicht den Weg Christi gehen. Und er sagt, aber ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, jetzt redet von den Schafen. Wer durch mich hineingeht und dann sagt er, wird ein und er wird gerettet werden. Und jetzt verstehen wir, um was geht es in dem ganzen Bild? Es geht um Rettung. Jesus redet von der Rettung. Wie wird man gerettet werden? Durch einen Hirten, durch den einen wahren Hirten, der von Gott bestimmten Hirten. Und wer wird gerettet werden? Die Seinen. Warum? Er kennt sie mit Namen. Warum? Er ruft sie und sie hören ihn und sie folgen ihm. Das ist der Weg der Rettung. Das erklärt Jesus ihnen. Und dann sagt er, und sie werden ein- und ausgehen. Das ist so ein schönes Bild, oder? Was bedeutet das? Freiheit. Wenn man in ein Gehege eingesperrt ist, ist man frei? Da geht man, will man mal rausgehen, und der Türhüter sagt, nee, komm ich nicht raus. Will man reingehen, komm ich nicht rein. Wo ist die Freiheit? Aber wenn du kommen kannst, durchlaufen, wieder zurücklaufen, gehen, wann du willst, kommen, wann du willst. Jeder Teenie freut sich über diese Freiheit. Nicht, du musst spätestens da zu Hause. Das ist keine Freiheit, oder? Aber wenn heißt, komm, wann du willst, geh, wann du willst, ist das Freiheit? Das ist Freiheit. Jesus sagt, wer mich als Tür hat, weißt du, was du erleben wirst? Absolute Freiheit. Du kannst gehen und kommen. und niemand wird dir verschließen. Niemand wird dir den Eingang verwehren. Wenn ich die Tür bin, darfst du kommen und du kommst definitiv rein. Wenn ich dich rufe, werde ich dann nicht sagen, nö, mach ich's zu. Das ist das herrliche Evangelium, das ist Verkündigung der Freiheit in Jesus Christus. Das ist Rettung. Er macht uns frei. Davon spricht er. Wir nähern uns unserem Predigtext. Gehen wir weiter. Vers 11. Jetzt wechselt das Bild und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus sagt, ich bin nicht nur die Tür, sondern ich bin auch der gute Hirte. Und du kannst vielleicht denkst du, ja, wie kann er beides sein? Entweder ist er die Tür oder ist er der Hirte. Wir verstehen, das ist ein Bild, oder? So, Jesus kann auch ein Brot sein und er kann auch das Licht sein und er kann auch ein Schaf sein. Das sind Bilder, um uns deutlich zu machen. Er ist alles in allem. Er ist deine komplette, völlige Rettung. Er ist nicht nur der Weg, er ist genauso das Lamm, wie auch der Priester ist, das darbringt. Er ist auch das Blut, das dargebracht wird. Er ist alles in allem. Und deswegen sagt Jesus, ich bin nicht nur der Weg zur Freiheit, ich bin nicht nur die Tür zur Freiheit, die dir Rettung gibt, ich bin auch der, der in diese Freiheit führt, ich bin der, der dich ruft, ich bin der, auf dich aufpasst, dass du definitiv am Ende wieder zurückkommst. Du wirst nicht verloren gehen, weil du zu meinen Schafen gehörst. Darum bin ich dein Hirte. Warum ist es so wichtig? Was macht ein Hirte? Vers 12 macht uns deutlich. Wer Mittling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mittling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Jetzt, was, wenn einer dem Schafe nicht gehören und er nur quer eingestiegen ist und mit einem Ziel, sich nur an ihn zu bereichern, nur etwas von ihnen zu bekommen, an ihrem Fett, an ihrer Wolle, an ihrer Milch, an ihrem Käse, was auch immer man damit anstellt. Das heißt, die Räuber, die steigen quer ein, denen gehörten die Schafe nicht, und denen geht's nie um die Schafe. Ihnen geht's nie um den Schutz, ihnen geht's nie um die Bewahrung, ihnen geht's nicht darum, dass sie wirklich am Ziel ankommen. Ihnen geht's nur darum, sich selbst darin zu profitieren und davon etwas zu haben. Woran merkt man, ob einer wirklich ein Hirte ist oder nicht? Wenn die Herde angegriffen ist, wisst ihr, was ein Hirte macht? Er flieht nicht. Aber die Falschen hauen ab. Warum? Ihnen ging es nie um die Schafe. Ihnen ging es nie um ihr Wohl. Es ging immer um sie selbst. Und wenn es drauf ankommt, werden sie gehen, weil ihr Leben auf dem Spiel steht, weil sie dann die Kosten tragen werden. Also werden sie ihre Haut retten, ja? Und nicht die Haut der Schafe. So, das ist das Bild, wie Jesus sagt. Warum? Warum hauen sie ab? Es ist offensichtlich, ihnen gehören sie nicht. Denn wenn sie ihnen gehören würde, würden sie nicht abhauen. Nochmal, wir reden hier von dem einen guten Hirten. Aber ich denke, es ist ein gutes Bild für die Unterhirten. Für diejenigen, die diese Herde von dem Oberhirten anvertraut sind. So, um was geht's? Um die Hirten, dass sie davon profitieren, und geht's um das Wohl der Schafe? Ringt dieser Hirte und schützt die Schafe. Jesus sagt, ich bin, und jetzt sagt er nicht nur ein Hirte, ich bin der Gute, der einzige Wahre. Ich bin der Wahrhaftige. Ich bin der Hirte, der Einzige, der es gut macht. Alle anderen machen es nicht gut. Aber ich mache es gut. Was macht er gut? Lesen wir, was er macht, Vers 14. Jesus wiederholt nochmal, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Jetzt beginnt wieder. Könnt ihr euch erinnern, im ersten Johannesbrief, als wir darüber sprachen, was es bedeutet zu kennen? Wenn Jesus sagt, woran können wir erkennen, dass wir ihn erkannt haben? Und wir haben darüber nachgedacht, dass dieses Kennen lieben bedeutet, oder? Das ist der biblische Kontext von Kennen. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich kenne die Meinen, dann sagt er nicht nur, ich weiß, Johanna, ich kenne dich. Das ist nicht das. Er sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist Kennen. Wenn Jesus sagt, ich kenne die Meinen, sagt, ich liebe die Meinen. Ich kenne sie so gut. Ich bin eins mit ihnen. Wir sind verbunden. Wir sind unzertrennbar. Ich kenne die mir gehören. Ich bin ihr guter Hirte, sagt er. Ich bin der gute Hirte und ich kenne, Vers 14, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. nicht nur, dass er sie kennt und liebt, sondern sie kennen Jesus auch und lieben ihn auch. Die Schafe Jesu lieben Jesus. Warum lieben sie ihn? Wisst ihr warum? Ihr wisst warum. Ich lese euch aber vor. Vers 15 beschreibt und sagt, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus sagt, meine Schafe und ich, wir sind so eins, wie der Vater und ich eins sind. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Vater und Jesus getrennt sind? Nee, oder? Dass die Liebe aufhört zwischen ihnen? Nee. Jesus sagt, so wie Vater und ich eins sind, so bin ich mit meinen Schafen eins. Gibt es eine innigere und eine vollkommenere Einigkeit? Gibt's nicht. Das ist die gleiche Einigkeit, sagt Jesus. Und sagt, und darum gebe ich mein Leben für die Schafe. Darum sterbe ich für die Schafe. Warum? Vers 16. Ich will nichts über... ich habe Vers 12 überflogen, damit ihr vielleicht denkt, von was redet ihr? Vers 12, ich lese Vers 12. Wer Mittling ist und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. Wenn der Wolf kommt, wenn der Feind kommt, was will der Wolf? Was will der Feind? Wen will er töten? Wen will er fressen? Liebe Geschwister, will er den Hirten essen? Wenn der Wolf kommt, will er den Hirten aufessen? Nee, der hat Angst vor dem Hirten. Der Hirte hat einen Stab, der Hirte hat wahrscheinlich Feuer, vielleicht ein Hund neben sich. Er will nicht den Hirten essen, der kann ihn nicht essen. Aber die Schafe schon. Jetzt ein falscher Hirte, der kriegt Panik und wird sein Leben retten. Er wird nicht die Schafe retten, aber dieser Hirte sagt, ich rette meine Schafe. Der Wolf greift nicht den Hirten an, der Wolf greift die Schafe an. Aber der Hirte sagt, ich fliehe nicht. Im Gegenteil, ich werf mich vor den Wolf hin. Warum? Damit der Wolf nicht die Schafe frisst, sondern den Hirten. Obwohl der Hirte sich wehren könnte. Obwohl der Hirte den Wolf schlagen könnte. Der Hirte lässt sein Leben freiwillig für die seinen Schafe. Warum? Damit die Schafe nicht gegessen werden, oder? Liebe Geschwister, was passiert, wenn ein Hirte aber stirbt? Was passiert mit den Schafen? Ich komme langsam zum Ende. Was passiert mit den Schafen? Werden sie dann beim Hirten bleiben, alle einen Kreis um ihn bilden und so warten? Sie werden alle zerstreut. Zacharia 13, ich glaube Vers 7 heißt es, wach auf Schwert, schlage den Hirten, damit die Schafe sich zerstreuen. Und dann werden die Schafe sich zerstreuen. Und dann verheißt Gott, und dann kümmere ich mich um das Kleine. Was passiert, wenn ein Hirte geschlagen wird, wenn ein Hirte stirbt? Die Schafe sind dem Wolf ausgeliefert, oder? Wenn der Hirte tot ist, wer kann die Schafe beschützen? Wer? Der Hirte holt die Schafe aus dem Gehege. Dann kommt der Wolf, greift an, der Hirte wirft sich vor das Leben der Schafe. Dann wird er getötet. Was machen die Schafe? Finden sie zurück ins Gehege? Finden sie zurück nach Hause? Die sind ausgeliefert. Jeder wird sich in die Richtungen zerstreuen und dann wird es keine Herde mehr sein. Sie sind in großer Gefahr ausgesetzt. Was muss dann also passieren, damit die Schafe nicht verloren gehen? Was muss mit dem Hirten passieren? Er muss wieder lebendig werden. Dieses Gebot hat der Vater mir gegeben, dass ich mein Leben lasse für die Schafe, um es wiederzunehmen. Warum? Wie können Schafe sicher zurückfinden, wenn der Hirte nicht vor ihnen hergeht? Wenn der Hirte nicht auf sie aufpasst, dass sie wirklich am Ende ankommen? Der Hirte, wenn er tot bleibt, kann er niemanden beschützen. Darum übrigens bat Jesus den Vater, als er am Kreuz starb, Vater, bewahre sie. Jetzt kann ich sie nicht bewahren für diese Zeit. Bewahre du sie, wie ich sie bewahrt habe, bewahre du sie. Bitte, solange ich am Kreuz hänge, werde ich, wenn ich tot bin, ich kann sie nicht bewahren. Du musst sie bewahren. Sie zerstreuen sich. Die Jünger, was haben sie getan? Die sind doch alle geflohen, oder? Wir verstehen den Gedankengang. Jesus sagt, ich muss das Leben, dieses Gebot, ich muss wieder ins Leben zurückkehren. Aus vielen Gründen, aber einer der Gründe ist, damit mein Schaf beschützt wird, damit ich ihn vor ihm hergehen kann, damit ich ihn wieder wirklich durchführen kann und dass er nicht verloren geht. Der Grund der Auferstehung Jesu ist der Grund deiner Sicherheit. Denn wenn er nicht auferstanden wäre, würde der Wolf dich packen und dich töten. Er würde dich fressen. Aber damit das nicht passiert, muss der Hirte wieder auferstehen. Das ist, was Jesus hier sagt. Ich lese es euch vor. Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Bevor ich jetzt diesen Vers nochmal kurz erkläre, lese ich euch Vers 16. Den will ich nicht überspringen. So tief. Jeder Vers ist eine Perle für sich. Da heißt, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Jesus sagt, es gibt einen Hof, da hole ich alle meine Schafe. Von welchem Hof redet er die ganze Zeit? Von welchem Hof ist hier die Rede in Kapitel 10 bis dahin? Das ist der Hof der Juden. Er sagt, der Grund, warum sie mich hassen, aus den Juden und nicht annehmen, nicht alle sind meine Schafe. Ich weiß, wer von den Juden meine Schafe sind. Ich weiß, wer mich verrät, ich weiß, wer mich verleugnet. Ich kenne sie alle. Ich weiß, wer die meinen sind. Die meinen rufe ich aus diesem Hof mit meinem Namen und sie werden kommen. Und dann sagt er, aber das sind nicht alle meine Schafe. Es gibt noch mehr Schafe. Und die sind überall, da gibt es noch ganz viele Höfe. Übrigens in Russland und in Deutschland und in Afrika und überall. Und auch die muss ich holen. Ich muss sie alle herausholen. Warum? Um sie zu retten. Aber dann, was passiert? Sagt Jesus, und dann gibt es zwei Herden. Dann gibt es zwei Hirten. Dann bin ich der Hirte für die Juden und der Hirte für die Heiden. Er sagt hier, dann gibt es nur eine Herde. Nur eine Herde. Und zwar aus Juden und Heiden, nicht zwei. Keine zwei Tore, keine zwei Hirten, keine zwei Wege, keine zwei Verheißungen. Ein Hirte, eine Herde. Das sagt der Hirte. Wie kann man es leugnen? Das ist so, wenn man nur die Stelle allein hat, müsste doch reichen. So klar. Jetzt sagt er Folgendes. Darum liebt mich der Vater also, weil ich das tue. Ich rette die Schafe, ich rette sie. Ich rette sie aus den Juden, ich rette sie aus den Heiden. Jetzt sagt er diese herrliche Verheißung. Niemand nimmt mir das Leben, ich gebe dieses Leben. Ich habe Vollmacht, dieses Leben zu geben und ich habe die Vollmacht, es zu nehmen. Warum sagt er das so? Ich versuche es kurz zu sagen. Erstens, er hat die Vollmacht, das Leben sich wieder zu nehmen, damit er vor den Schafen wie vorher gehen kann. Er muss den ganzen Weg vorausgehen, nämlich von Leid, in Sterben, in das Leben der Auferstehung hinein, damit die Schafe ihm diesen Weg folgen können. Damit wir leben, müssen wir diesen Weg ihm folgen. Das ist das Erste. Das Zweite aber ist, er muss nicht nur lebendig sein, um uns vorher zu gehen, sondern was gibt dieser Hirte? Was will er den Menschen, seinen Schafen geben? Leben. Er will sie beschützen, er will sie bewahren, oder? Sie sollen nicht verloren gehen. Jetzt, wie kann das passieren? Wie kann er seinen Schafen das garantieren? Nur wenn er die absolute Vollmacht hat über Tod und Leben. Über Tod und Leben. Liebe Geschwister, denkt ganz kurz, ich weiß schon viel Sauerstoff und Zeit. Ganz kurz, jetzt, wahrlich, wahrlich, hört mir zu. Ja, jetzt ist kurz Aufmerksamkeit gefragt. Könnte jemand Jesus töten, wenn Jesus es freiwillig nicht sein Leben gegeben hat? Nicht, oder? Das heißt, er ist der absolute Wille. Wer kann Jesus töten, wenn Jesus nicht will? Wer kann seine Schafe töten, wenn Jesus sagt, nee? Wenn er Vollmacht hat über den Tod, wer kann töten, wenn der Hirte sagt, nein? Er hat Vollmacht, das Leben zu geben. Und wenn er nicht will, niemand wird das Leben nehmen. Ich erinnere mich an Karfreitag. Wer vermag zu trennen? Wer vermag zu töten? Welcher Wolf vermag zu kommen und ihn, und dass er die Schafe zahlt? Wenn der Herr sagt, ich sage, wer stirbt und ich sage, wer lebt. Das ist das Erste. Niemand kann Jesus das Leben nehmen, wenn er es nicht gibt. Jetzt kommt das Wichtige. Wer kann ihn wehren, ewiges Leben wieder zu nehmen? Wer kann hingehen und sagen, Jesus ist gestorben und sagt, du bleibst im Tod? Welche Macht, ob der Sünde, ob dem Teufel und dem Tod sich selbst, wer kann Jesus sagen, du bleibst jetzt tot? Wer? Niemand. Er hat Vollmacht, wann er will. Und er hat gesagt, der Vater hat gesagt, 3 Tage, dann sind es halt 3 Tage. Ich könnte auch nach einem Tag, ich könnte nach einer Minute, ich könnte auch nach 3 Jahren. Ich habe die Macht über Leben. Wenn ich will, ich nehme mir das Leben. Wer kann sagen, nee, du kriegst das Leben nicht? Könnte der Teufel sagen, Jesus, du kriegst das Leben nicht, du darfst nicht auferstehen. Es ist doch absolut klar, dass Jesus deswegen Vollmacht über das Leben hat. Er kann es jederzeit nehmen. Jetzt fragt euch, warum wir so einen Hirten haben. Wer kann dann das Leben von den Schafen nehmen, wenn der Hirte sagt, ihr nehmt es nicht? Wer kann sagen, du kriegst das Leben nicht, das der Hirte anbietet, wenn der Hirte es jederzeit die Macht hat, es zu geben? Wer vermag, uns aus der Hand des Hirten zu rauben? Wer? Wir müssen verstehen, was er sagt, ich habe Vollmacht. Ich habe Vollmacht. Und ich bin der gute Hirte. Und wenn ich das meinen Schafen versprochen habe, dann kriegen sie es auch. Ich lese euch zum Schluss folgende Verse. Kapitel 10. Ich lese euch die Anwendung. Vers 22. Und ich denke, ich muss sie nicht viel erklären. Vers 22. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter und Jesus ging in den Tempel umher, in der Säulenhalle Salomons. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, sage frei heraus. Hat er schon mal gemacht? Er hat permanent vorhin geredet, oder? Ich bin der gute Hirte, ich bin der Tor, ich bin der Sohn Gottes. Und jetzt komm, jetzt mal Tacheles. Sag's doch einfach so, nicht in Bildreden, nicht in allem. Jetzt komm, sag's mal, bist du's nicht. Ja, nein, komm, bring's auf den Punkt. Er hat alles ihnen erklärt, er hat alles ihnen gesagt. Verstehen Sie es? Sie sagen übrigens, er ist ein Beelzebub, er hat Dämonen, er ist besessen. Sie hassen es. Dann folgendes. Sagt frei heraus. Jesus antwortete Vers 25 zu ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Ich habe es gesagt. Habt ihr nicht gehört? Habt gerade die ganze Zeit geredet. Ihr glaubt es immer noch nicht. Warum denn nicht? Und jetzt die Anwendung. Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, den Torhüter das bestätigt, diese zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Das ist die Anwendung. Ist klar. Ich kann reden, wie viel ich will. Ich kann so klar sagen, wie ich will. Wenn ihr nicht von meinen Schafen seid, werdet ihr mich nie hören. Und jetzt, was ist aber mit seinen Schafen? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Lieber Freund, liebe Freundin, liebe Zuhörer, wenn Jesus der gute Hirte sagt, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, glaubst du das? Kannst du das hören? Kannst du das sehen? Wenn der Herr sagt, sie gehen nicht verloren, wie kann nur einer aufstehen und gegen ihn reden und sagen, doch, man kann? Es ist egal, was ich sage. Hier sagt das Wort Gottes. Und ich sage, wer das nicht hören kann, verstehen wir, warum es nicht hören kann? Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als ein Paar. Zumindest größer als... als alle, wenn er größer als alle, wer kann dann rauben? Niemand. Ja, ich schon, ich will, ich kann selbst. Ach, du bist größer als Teufel, größer als der Tod, größer. Was für eine Anmaßung. Was für ein Hochmut. Wenn ich zu den Schafen gehöre. Ich würde mich permanent verlaufen, permanent. Wenn Jesus mich nicht jeden Tag reinigen würde, ich könnte den Dreck von meinem Fell nicht runterkriegen. Wenn er mich nicht immer wieder zurückbringen würde, ich wäre verloren. Aber der Hirte passt auf seine Schafe. Darum kommen sie an. Er geht ihnen voraus. Jesus lebt, liebe Geschwister. Er ist nicht nur gestorben wegen deiner Sünde, er ist auferstanden, damit er dich ans Ziel bringt. Er geht voraus. Wenn er nicht auferstanden wäre, wir würden nicht ankommen. Dann würden wir an einen toten Messias glauben. Und darum sagt er, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, dann können sie auch aus meiner Hand nicht rauben. Wir sind eins. Damit sagt Jesus, ich bin Gott. Wisst ihr, was die Reaktion ist? Könnt ihr gern zu Hause lesen. Und ihr werdet sehen, sie nehmen Steine und wollen ihn steinigen. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er geht durch. Warum? Weil er die Vollmacht hat, das Leben zu geben und zu nehmen. Niemand wird ihn steinigen, wenn er nicht sagt, jetzt ist es soweit. Sie könnten ihn steinigen wollen, wie viel sie wollten, konnten nicht. Er sagt, jetzt könnt ihr es tun, dann wird es passieren. Er ist der absolut souveräne Gott. Das ist dein und mein Hirte. Der starb für dich und auferstand für dich, damit du ans Ziel kommst. Das ist Evangelium. Amen.